Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, Massimo Majo ist hier. Manche Stars haben so einen Impact, dass sie die Welt verändern und dann werden sie aber vergessen. So wie die unglaublich schnelle Sprinterin Florence Griffith Joyner, die Ende der 80er ein großer Weltstar war.
Florence Griffith Joyner blowing away the field in a 10:49. Wind aided, 10:49.
Ah, cannot be. No one can run that fast.
Ja, wirklich was Besonderes, sich dieses Rennen hier anzuschauen von 1988, wie Florence Griffith Joyner den anderen davonfliegt. Damals hat sie den Rekord aufgestellt über 100 Meter Sprint und dieser Rekord, der ist bis heute ungebrochen, trotz natürlich ganz anderer Technik heute, ganz anderer Schuhe, viel besserem Training. Flo-Jo, wie sie damals genannt wurde, war ein Star, nicht nur weil sie so schnell war, auch weil sie einen ganz eigenen Style hatte, lange Fingernägel getragen hat, selbst designte Klamotten angezogen hat beim Rennen. Und jetzt begibt sich ein neuer Podcast auf die Suche nach der Frage, der Antwort auf die Frage, wieso erinnert sich heute kaum jemand mehr an Flo-Jo? Was ist da passiert? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass sie eine schwarze Athletin gewesen ist? Der Podcast heißt Flo-Jo, die Jagd nach der schnellsten Frau der Welt. Und ich spreche jetzt mit einem der zwei Macher, mit dem Sportjournalisten Christoph Gertsch. Herzlich willkommen, Herr Gertsch.
Hallo, guten Tag.
Sie haben 7 Folgen Podcast zu Flo-Jo gemacht. Sie haben sehr lange recherchiert, sehr viel recherchiert. Was hat Sie so fasziniert und interessiert an Flo-Jo? Wieso wollten Sie da so tief eintauchen in diese Geschichte?
Also es beginnt vielleicht mit unserer Faszination mal ganz grundsätzlich für den 100-Meter-Lauf, was ja etwas sehr Ursprüngliches ist. Ich glaube, jedes Kind fragt sehr früh mal, wer ist der Schnellste, wer ist die Schnellste. Für uns hat dieser 100-Meter-Lauf ist irgendwie vielleicht dadurch auch fast noch größer als Fußball, obwohl natürlich Fußball viel größer ist, es geht da um viel mehr Geld und so weiter. Aber der 100-Meter-Lauf ist halt so ursprünglich, das ist so diese Urfrage. Und für uns beginnt Sport eigentlich in diesem Rennen. Und da gibt es eine Frau, das ist die schnellste Frau der Welt. Seit 36 Jahren steht dieser Rekord. Das gibt es eigentlich fast nicht im Sport, in einer so umkämpften Disziplin, dass ein Weltrekord so lange gültig ist. Und da gibt es diese Frau, die ist seit 26 Jahren tot. Und wie Sie es gesagt haben, kennt aber fast niemand mehr diese Frau. Und jetzt ist es interessant, wir erzählen unseren Podcast, also wir beginnen den Podcast ein bisschen damit, dass wir sagen, niemand kennt diese Frau. Lustig ist, dass wir jetzt sehr viele Reaktionen von Menschen erhalten haben, die sagen, natürlich kann ich mich an Flo-Jo erinnern, natürlich kenne ich diese Frau. Ich glaube, der Punkt ist, wenn man fragt, wenn man heute Leute fragt, und das haben wir gemacht, wissen Sie, wer die schnellste Frau der Welt ist? Ja. Dann kann fast niemand die Antwort geben. Ja, wenn man dann sagt, naja, Flo-Jo, kennen Sie den Namen Flo-Jo, Florence Griffith Joyner, dann kommt es schon vor, dass die Leute sagen, na klar, das ist die mit den langen Fingernägeln.
Und dabei ist sie eben so ein großer Star gewesen. Wir können ja gleich dann sprechen, wieso sie denn vielleicht in Vergessenheit geraten ist. Aber erstmal, vielleicht tauchen wir noch mal kurz ein in dieses Jahr damals, 1988. Das war ja sozusagen ihr Jahr. Und in der ersten Podcast-Folge geht es auch viel um dieses Jahr, weil das eben dieser ja unerhörte Sommer war, wo sie diese Weltrekorde gelaufen ist. Vielleicht können Sie uns das mal beschreiben. Was war das für ein Sommer? Was war das für ein Flo-Jo-Moment damals?
Der Flo-Jo-Moment, das ist so, dass sie, die war 1984 in Los Angeles, ist die Olympia-Zweite geworden, über 200 Meter. Danach zurückgetreten eigentlich, hat an einem Bankschalter gearbeitet, hat ihren Freundinnen die Haare und die Nägel gemacht und wollte eigentlich nicht mehr laufen. Ihr damaliger Freund, mit dem sie später dann verheiratet war, Al Joyner, der hat sie dann quasi zurückgebracht, zurück in den Sport gebracht und 1987 fängt sie wieder mit dem Training an. Und 15 Monate später, das ist so unglaublich, 15 Monate später läuft sie diesen Weltrekord. Und zwar läuft sie den erstmal nicht in Seoul bei den Olympischen Spielen, sondern sie läuft ihn in Indianapolis bei den US Olympic Trials. Das sind die amerikanischen Qualifikationswettkämpfe für Olympia. Und da läuft sie diese 10,49 Sekunden. Bis heute ist die Frage, hatte sie da vielleicht zu viel Rückenwind? Das ist eine große Frage, die wir im Podcast diskutieren. Natürlich schwebt auch die Dopingfrage über diesen 10,49 Sekunden, weil die 80er sehr viel mit Anabolika gedopt wurde, vor allem in der Leichtathletik. Flo-Jo, muss man sagen, wurde nie überführt. Also es gab nie einen positiven Test. Das ist auch der Grund, warum diese Zeit bis heute noch steht.
Ja, das ist ja eigentlich kaum vorstellbar, ne, dass diese Zeit bis heute ungebrochen ist. Flo-Jo ist sozusagen super präsent bis heute und Sie beschreiben das im Podcast ziemlich gut, finde ich. Das klingt da so.
Seit 36 Jahren treten Generationen von Frauen gegen ein Gespenst an, das auf einer unsichtbaren Bahn immer wieder vor ihnen über die Ziellinie läuft. Selbst bis oben hin vollgedopte Läuferinnen in besseren Schuhen auf schnelleren Bahnen mit überlegener Lauftechnik hatten keine Chance gegen Flowjoes Rekord.
Ja, eigentlich kaum vorstellbar. Weltrekorde werden normalerweise gebrochen, weil Technik sich weiterentwickelt. Bei diesem Rekord ist das nicht so. Wie erklären Sie sich das?
Genau, das haben wir auch Leute gefragt, die sich damit ein bisschen besser auskennen als wir. Unter anderem mit Steffen Willwacher haben wir gesprochen, ein Professor für Biomechanik, der sich viel mit Sprint und mit Läuferinnen und Läufern beschäftigt. Und der hat uns was ganz Interessantes gesagt, nämlich dass Flowjoe 1988 eine Technik lief, die damals, man muss es so sagen, eigentlich nicht von dieser Welt war und die eigentlich erst heute langsam State of the Art ist im Frauensprint oder auch im Männersprint eigentlich. Das ist dieses sogenannte vor dem Körperlaufen, also mit sehr hohen Knien. Heute sieht man das eigentlich, ist das sehr verbreitet. Man geht heute davon aus, dass das die schnellste Lauftechnik ist. Damals war Flowjoe damit weit und breit alleine. Und da vielleicht ganz kurz, um jetzt doch schon wieder den Schwenk zum Doping zu machen. Man kann sich das natürlich, es gibt da zwei Gründe, warum das so möglich ist. Also einerseits, entweder hat die einfach sehr gut trainiert, weil das ist wahnsinnig kraftintensiv, dieses vor dem Körper laufen, dieses mit den hohen Knien laufen. Oder man kann das natürlich auch mit Doping erreichen, mit Anabolika-Doping beispielsweise.
Ist die Frage, wie relevant das ist, ne? Also darauf gehen Sie auch immer wieder ein in Ihrem Podcast. Also die Frage nach dem Doping. Es konnte ihr nie nachgewiesen werden. Es gibt aber viele Zweifel, wie bei so vielen anderen Leichtathletinnen, Leichtathleten auch gerade in den 80er Jahren, wie Sie gesagt haben. Wie schätzen Sie das denn ein? Hat sie gedopt und macht es dann am Ende einen Unterschied?
Für mich persönlich macht es oder würde es einen Unterschied machen, wenn sie gedopt hätte, beziehungsweise wenn ich wüsste, dass sie gedopt war. Wir sind ja zu zweit, die wir diesen Podcast gemacht haben. Wir haben da ein bisschen unterschiedliche Rollen, kann man sagen. Mein Kollege Michael Krogerus, der war als Junge ein bisschen starstruck von Flowjoe, der war ein bisschen verliebt in sie. Der war damals 11, 1988. Und ich war lange Sportjournalist. Ich kannte den Namen natürlich. Ich habe oft viel über Doping geschrieben. Ich war im Radsport tätig, das quasi zur Berufsbezeichnung gehört. Über Doping schreiben. Ja. Und für mich war Flowjoe sehr stark verbunden mit diesem Doping-Stichwort. Und während der Recherche wurde mir aber etwas klar, nämlich, dass es vielleicht auch ein bisschen ungerecht ist, sie immer mit Doping in Verbindung zu bringen, weil sie halt eben nicht überführt wurde. Das ist eine Erkenntnis, die wir eigentlich gewinnen, als wir mit Travis Tygart sprechen, das ist der oberste Dopingjäger der USA, der hat Lance Armstrong überführt, also wahrscheinlich den größten Doper ever, also den größten Doper der Geschichte. Und der sagt uns halt, schaut mal, es ist möglich, dass sie gedopt war, aber nach allen Regeln, die damals herrschten, wurde sie halt nicht überführt. Es gibt keinen positiven Test und es wäre falsch, diese Zeit dann halt immer wieder in Frage zu stellen.
Was sie ja so faszinierend gemacht hat, war nicht nur, dass sie so unheimlich schnell war, sondern das war auch ihr ganzes Auftreten, das war ihr Style. Sie hatte zum Beispiel ihren eigenen Anzug, mit dem sie gerannt ist, bei dem sie ein Bein abgeschnitten hatte. Also da war quasi ein Bein nackt und das andere dann eben so in Pink gekleidet. Das hat sie selbst erfunden. Was für eine Rolle hat das denn gespielt, ihre Mode, ihr Auftreten?
Das ist schon was sehr Bedeutendes und das hat was Positives und was Negatives, wenn man so will. Also man erinnert sich heute an sie, vor allem an ihre Fingernägel und an ihre Dresses. Und das hat halt damit zu tun, dass sie damals, 1988, sie war damit eine schillernde Ausnahme. Sie war der Paradiesvogel. Sportlerinnen damals sahen halt aus wie Sportlerinnen damals, also mit Adidas-Dresses, kurze, praktische Haare. Da war niemand geschminkt, da hatte sich niemand die Haare gemacht, auch bei den Männern nicht. Und Flowjoe war eigentlich, wir nennen sie so ein bisschen den ersten Popstar des Sports. Sie war auch so ein bisschen vielleicht die erste Influencerin lange vor Social Media, weil sie verstanden hat, dass man als Sportlerin eine Marke sein kann und vielleicht auch muss, wenn man über den Sport hinaus strahlen will. Und sie hat das gemacht, also es in diesem Sommer 88 mit den 3 Olympiagoldmedaillen und mit den 2 Weltrekorden, da war sie, würde ich sagen, eine kurze Zeit lang wahrscheinlich fast so groß wie Madonna. Die ganze Welt kannte sie, viele waren verliebt in sie und das hatte natürlich mit ihrem Auftreten zu tun, in Kombination mit dem schnellen Rennen. Und dann, wenn ich vorhin gesagt habe, die negative Seite ist halt, dass damals schon sehr ausführlich dann eben über dieses Aussehen gesprochen wurde von, man muss es so sagen, von der weiß-männlich dominierten Sportjournalistenwelt. Wir sind da auf wahnsinnig viele Ton- und auch Textdokumente gestoßen, wo es fast nur um ihr Aussehen geht und eben nicht oder nur nachrangig um diese Wahnsinnszeit, die sie gelaufen ist.
Und da beginnt ja vielleicht dann auch die Antwort auf diese große Frage eben, wie das denn sein kann, dass so eine Legende, also Sie haben das jetzt so schön beschrieben, wie groß sie damals war in diesem Sommer 88 und wie sie aber so in Vergessenheit geraten konnte. Das ist ja eine der Grundfragen, die Sie stellen in Ihrem Podcast. Was für Antworten haben Sie darauf gefunden?
Es ist wahrscheinlich eine vielschichtige Antwort. Was einem zunächst einfällt und was sicher ein Teil davon ist, sie war eine Frau, sie war eine schwarze Frau. Das sind bestimmt Gründe, warum sie schneller in Vergessenheit geraten ist als andere. Sie ist früh gestorben, das ist auch mit ein Grund. Und trotzdem, es gibt auch über Frauen im Sport, es gibt auch über verstorbene Frauen im Sport, gibt es Netflix-Dokus, es gibt Bücher, es gibt Hollywood-Biopics. Bei Flojo gibt es das alles nicht. Und da fragen wir uns schon, geht es noch um was anderes? Also hat es halt doch mit diesem Dopingverdacht zu tun. Am Ende kommen wir ein bisschen zum Schluss, dass diese Frage, die wir stellen zu Beginn, warum ist sie in Vergessenheit geraten, dass das vielleicht auch wieder ein bisschen so eine weiße, männliche, mitteleuropäische Sicht ist auf diese Frau, weil wir am Ende auf Menschen stoßen, auf viele intellektuelle schwarze Frauen, die uns erzählen, dass sie in der schwarzen Community in den USA natürlich nicht vergessen gegangen ist und dass sie da nach wie vor eine Bedeutung hat, eben weil sie vorangegangen ist und weil sie sich gegen den Strom gestellt hat. Es gibt eine Schule, die nach ihr benannt ist in Los Angeles. Natürlich ist sie auch da nicht vergessen gegangen. Da wird sie nach wie vor dafür bewundert, was sie gemacht hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das verstehen wir ganz am Ende dann. Es ist gar nicht mal unbedingt diese Zeit, für die man sie bewundert. Also gar nicht mal unbedingt diese 10,49 Sekunden, sondern eigentlich eher, man bewundert sie dafür, dass sie damals in den 80er Jahren als schwarze Frau den Mut hatte, die zu sein, die sie sein will. Sie ist für sich eingestanden und sie hat sich nicht sagen lassen, wer sie sein muss in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das muss was ganz Besonderes gewesen sein und dafür wird sie in der schwarzen Community bis heute bewundert. Es gibt Beyoncé, beruft sich auf sie, Serena Williams beruft sich auf sie. Serena Williams hat sogar mal ihr zu Ehren, ich glaube, das war 2021 beim Australian Open, auch so einen One-Legged Bodysuit getragen, also diesen einbeinigen Sportanzug. Ich glaube, da ist sie noch sehr präsent, Flojo.
Jetzt haben Sie zusammen mit Ihrem Kollegen Michael Krogeus ja diesen Podcast gemacht und Sie sind ja auch letztlich zwei weiße Männer aus Europa, die jetzt eben zu dieser Geschichte von Flojo, dieser schwarzen Frau in den USA recherchieren. Wie sind Sie denn mit dieser Konstellation umgegangen?
Also wir legen das offen, wir thematisieren das, dass wir, wie Sie sagen, wir zwei weiße Männer aus Mitteleuropa, dass wir es sind, die diese Geschichte machen. Wir kommen schon auch an den Punkt, wo wir halt sagen, naja, es hat es bisher niemand anderes gemacht, dann machen wir es halt, auch wenn wir zwei Männer sind. Wir diskutieren, aber am Ende in der siebten und letzten Folge, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, da kommen wir eben schon an den Punkt, wo wir sagen, wir schweigen jetzt mal, wir überlassen quasi das Fazit oder einen Teil des Fazits. Wir lassen uns das sagen von Menschen, die das vielleicht besser sagen können oder die Erfahrung haben, wie es ist, eine schwarze Frau zu sein in den USA, in der Öffentlichkeit zu stehen.
Das finde ich spannend, wie Sie sagen, dass es eben auch die Frage ist, wie vergessen Flojo wirklich ist. Vielleicht ist sie eben für viele Menschen gar nicht so vergessen. Und was vielleicht auf jeden Fall bleibt, also sehr spannend, dass Sie gesagt haben, dass sie vielleicht die erste Influencerin gewesen ist. Das sagen Sie ja in dem Podcast. Und wenn man dann heute die Olympischen Spiele schaut, dann ist man natürlich umgeben von Influencerinnen, Influencern sozusagen, die sehr darauf bedacht sind, sich gut zu inszenieren und sich zu vermarkten. Wie sehen Sie das denn? Was für eine Rolle spielt da heute Selbstinszenierung, wenn Sie jetzt Sport gucken und was für ein Verhältnis steht es zu Flojo damals?
Ich bin froh, dass Sie das jetzt noch ansprechen. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich glaube, Selbstinszenierung, ja, das ist ein Teil davon. Aber, und das hat Flojo schon gesagt, und das hat uns heute wieder eine Weltklasse-Sprinterin gesagt, das ist Mushinga Kambunji, das ist eine Schweizerin, Olympiafinalistin über 100 Meter und Weltmeisterin über 60 Meter, also eine der besten Läuferinnen der Welt. Und die sagt uns sehr deutlich, hey, ich schminke mich und ich mache mir die Haare und ich dusche mich, bevor ich da rausgehe, aber ich mache das nicht, wegen der Leute, sondern ich mache das für mich. Zählt, wie wenn ich einen Vortrag halte irgendwo, dann trage ich auch saubere Socken, obwohl die Leute meine Socken nicht riechen können. Ich mache das für mich, weil ich mich gut fühlen will. Und sie sagt dann, sie will einen Unterschied machen zum Training. Sie will sich sagen, das ist jetzt ein wichtiger Moment und da will ich Ohrringe tragen und da will ich geschminkt sein und da will ich schöne Haare haben, um sich gut zu fühlen. Und sie und Flojo hat das halt auch schon gesagt. Flojo hat schon gesagt, sie zieht sich gut an, um sich gut zu fühlen. Und wenn sie sich gut fühlt, dann läuft sie auch schnell. Also es hat sie sagt, es hat einen direkten Zusammenhang eigentlich mit der Leistung, sich schön zu machen. Und so sagt es uns auch Mushenga Kambunji heute. Von daher ganz wichtig, es ist nicht nur Selbstinszenierung, sondern es ist was sehr Nachvollziehbares und eigentlich sogar direkt mit der sportlichen Leistung steht das in einem Zusammenhang.
Ja, das ist eine sehr spannende These wieder. Selbstinszenierung, dann vielleicht auch Selbstvermarktung, erfolgreiche Selbstvermarktung natürlich auch direkten Einfluss haben kann auf die sportliche Leistung. Jetzt am Samstag ist ja der 100-Meter-Sprint der Frauen bei den Olympischen Spielen jetzt in Paris. Vielleicht wird der Weltrekord jetzt geknackt. Haben Sie da Sorge vor oder würden Sie sich sogar freuen?
Während der Recherche waren wir bei jedem 100-Meter-Lauf, den es irgendwo gab, wo die besseren Läuferinnen am Start waren, ein bisschen nervös, weil wir gehofft haben, dass der jetzt nicht fällt, weil wenn der jetzt natürlich gefahren wäre, dann wäre unsere Geschichte ein bisschen obsolet gewesen. Ich finde, wenn er jetzt in Paris fallen würde, dann wäre das total in Ordnung. Ich glaube nicht, dass er fällt. Die schnellste Läuferin vor 3 Jahren in Tokio war das, da ist zum ersten Mal überhaupt eine Frau ein bisschen in die Nähe von Flojo gekommen. Das war eine Jamaikanerin, 10,54 Sekunden, also 500stel. Die läuft jetzt aber nicht und ich glaube eigentlich nicht, dass die jetzt laufen, in die Nähe kommen. Es hängt natürlich immer von den Bedingungen ab. Wenn sie jetzt gerade noch regulär, aber doch genug Rückenwind haben, dann kann es vielleicht doch plötzlich sein. Ich glaube aber auch jetzt mit Blick auf Flojo, das ist auch so ein Fazit, was wir am Ende drauf kommen. Vielleicht wäre es auch irgendwie schön, wenn der Weltrekord fiele, weil man dann Flojo auch endlich mal ein bisschen in Ruhe lassen könnte. Weil was wir schon gemerkt haben bei unserer Geschichte, die im Übrigen, das war wahnsinnig schwer, diese Geschichte zu recherchieren, weil ganz viele Leute von damals einfach nicht mehr über diese Zeit und nicht über Flojo sprechen wollen, weil es immer gleich um Doping geht. Und vielleicht würde, wenn diese Zeit mal fällt und dieser Rekord mal fällt, würde das auch bedeuten, dass, jetzt ein bisschen pathetisch gesprochen, dass Flojo vielleicht auch endlich, dass man sie ein bisschen in Ruhe lassen könnte. Im Sinne von, sie nicht immer wieder mit Doping in Verbindung bringen und so weiter.
Und jetzt kann man sich aber auf jeden Fall erstmal diesen Podcast anhören, wenn man da nochmal tiefer eintauchen möchte. Flojo, die Jagd nach der schnellsten Frau der Welt, so heißt dieser neue Podcast von der Süddeutschen Zeitung und vom Tagesanzeiger aus der Schweiz. Und zwar gemacht von den zwei Sportjournalisten Christoph Gertsch und Michael Krugerus. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Christoph Gertsch.
Ich danke Ihnen, Herr Mayo.
Schön, dass Sie unseren Kompressor-Podcast hören. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.